Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, Verse 1 bis 14. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal. Das war am See von Tiberias und geschah so. Es waren dort beieinander Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei weitere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen: Ich gehe fischen. Sie antworteten: Wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Meine Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten: Nein. Da sagte er zu ihnen: Werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, zog er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er war nämlich nackt. Dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen: Bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt und esst. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Liebe Gemeinde, ich bin so müde oder ich bin es leid. Das denken momentan wahrscheinlich viele Menschen und es ist auch vermehrt im Internet zu lesen bei Twitter. Auf dieser Plattform werden kurze Nachrichten veröffentlicht, die andere dann kommentieren können. Ärzte oder Pflegekräfte berichteten dort im Telegrammstil manchmal von ihrem Alltag und endeten dann mit dem Satz: Ich bin so müde. Dann zitierten immer mehr Nutzer ihre Worte fast wie einen Code, mit dem sie sagen: Mir geht es genauso. Manche haben ihn sogar in ihren Nutzernamen eingefügt, zum Beispiel Gunnar, ich bin so müde, Schmidt. Daneben, vielleicht haben Sie das schon sagen hören, ist der Ausdruck wütend entstanden, eine Mischung aus müde und wütend. Und im Cartoon der Woche im Zeitmagazin sagte neulich eine Zeichenfigur zur anderen: Ich bin mit allem überfordert, obwohl nichts passiert. Beide Arme riss sie dabei hoch. Die allgemeine Gefühlslage im Land ist damit wohl schon ziemlich gut beschrieben. Müde, wütend, überfordert, frustriert und ratlos könnte man vermutlich noch aufzählen. Auf dem Titelblatt der aktuellen Zeit stand am Donnerstag in großen Lettern: Wann hört das endlich auf? Das ist unsere Frage. Kurz nach Ostern 2021, die Jünger nach Jesu Tod haben wahrscheinlich das Gegenteil gefragt: Warum hat es aufgehört? Hinter ihnen lagen die sensationellsten Jahre ihres Lebens, stelle ich mir vor. Die Wunder, die Jesus getan hatte und die sie gesehen hatten mit ihren eigenen Augen. Alles, was sie mit ihm erlebt hatten, dass er Kranke gesund machte, wie er mit den Kindern sprach. Dass er so mutig war, den Gesetzeslehrern gegenüber, überhaupt allen gegenüber, auch zu ihnen, den Jüngern selbst, war er so, ohne jede Scheu. So gerade heraus und gleichzeitig unendlich warmherzig. Allein sich in seiner Nähe aufzuhalten, muss heilsam gewesen sein. Aber auch spannend, weil Jesus so glaubwürdig redete von Gott, als wäre der real wie ein Gegenüber und als hätte dessen Reich die andere heilige Wirklichkeit schon begonnen. Und das hatte sie ja für die Jünger, denn sie sahen die Zeichen, die Jesus tat, sie hörten seine Predigten, Worte und Taten, beides kam bei ihm zusammen und zog sie mit. Warum hat das aufgehört? Warum hat es aufhören müssen? Was sollen wir jetzt tun, werden die Jünger gefragt haben. Sie machen erstmal das Gewohnte, das, was man erledigen kann, ohne groß nachzudenken. Sie gehen fischen. Sie üben die vertrauten Handgriffe aus, aber ohne Erfolg. Sie haben es gehört in der Lesung. Arbeit die ganze Nacht, aber am Morgen kein einziger Fisch. Erst nachdem sie es noch einmal probieren, auf den Ruf eines Unbekannten am Ufer hin, füllt sich das Netz. Dann aber so sehr, dass sie es nicht mehr ziehen können. Da wird ihnen klar, es ist der Herr. Eine schöne Geschichte durch dieses schier unvorstellbare Ende. Das war das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, schreibt Johannes im Evangelium. Und trotzdem brauchten sie Zeit, um das alles wirklich zu glauben und zu begreifen. Im Boot bei ihrer Arbeit, die die Jünger eigentlich hätte ablenken sollen, aber dann erfolglos blieb, hatten sie sicher arge Zweifel. Denn wenn man ohnehin kaum mehr Kraft hat und dann geht auch noch was schief, vielleicht nur eine Kleinigkeit, kann man mit einem Mal immer tiefer sinken. Alles scheint dann sinnlos. Alles muss den Jüngern sinnlos vorgekommen sein nach Jesu Tod. Nicht nur, dass ihre Erwartungen an ihn unerfüllt blieben, sondern mehr noch. Er hat doch vom liebenden Gott, vom Vater gesprochen und jetzt ist er tot. Was, wenn auch seine Worte über Gott gar nicht stimmen? Vielleicht kann Gott gar nicht eingreifen und uns retten. So müssen sie gedacht haben, wie man auch heute denken könnte. Und trotzdem, für die Jünger war Jesu Tod die Tür ins Leben. Er erscheint ihnen am See. Er versorgt sie, isst mit ihnen gemeinsam am Feuer und dann entlässt er sie in ihr eigenes Leben. In die Welt ohne ihn. Noch am Strand gibt er Petrus seine neue Aufgabe: Weide meine Schafe. Auch auf diesem Satz hat sich die Kirche aufgebaut. Nicht nur die katholische, sondern 1500 Jahre lang ist es auch unsere Geschichte als Protestanten. Der Ausdruck Jesu Tod ist die Tür zum Leben könnte also auch so verstanden werden, als würde Jesus nach seinem Tod als Auferstandener sagen: Von nun an müsst ihr alle, ihr, die mit mir auf dem Weg seid, meine Worte in Taten verwandeln. Jetzt müsst ihr die nötigen Schritte gehen. Und das haben sie gemacht, die Jünger und die Apostel, obwohl sie sich allein gelassen fühlten. So wie es einem heute manchmal in viel geringerem Maß natürlich gehen kann, wenn jemand Prominentes stirbt, dem man zwar vielleicht nie begegnet ist, der aber zur Welt gehörte, seit man denken kann, und dessen Dasein einem irgendwie Hoffnung gab. Manchen ging es in dieser Woche so mit Prinz Philipp von England, anderen mir auch mit dem Theologen Hans Küng, dessen Bücher ich seit der Kindheit zum Lesen bekam. Wie viel mehr müssen sich bei Jesu Tod die Jünger gefühlt haben? Und trotzdem haben sie seinen Auftrag ausgeführt. So erfolgreich, dass 2 Jahrtausende später immer noch fast ein Drittel der Menschheit der christlichen Religion angehört. Unter anderem wir. Was ist nun mit uns? Auch wir glauben daran, Jesu Tod ist die Tür zum Leben. Jesu Auftrag geht nach protestantischem Verständnis an alle. Ihr sollt Menschenfischer sein, ihr sollt meine Zeugen sein. Große Aktionen der Zeugenschaft in Form von Gottesdiensten oder sonstigen Veranstaltungen sind im Moment natürlich nicht möglich, weil sie nicht erlaubt wären und auch wegen matt und mütend und so weiter. Vielleicht kommt es aber ohnehin nicht auf die großen Aktionen alleine an, sondern einfach darauf, sein Leben im Vertrauen auf Gott zu führen. Zu vertrauen, dass er allem Bösen die Stirn bieten und es besiegen kann. Immer weiterzumachen, ohne die Hoffnung aufzugeben oder sie immer wieder aufzunehmen, wenn sie mal abhanden gekommen ist. Zu vertrauen, dass Gott uns versorgt. Teilen könnte dann leichter gehen. Vielleicht kommt es darauf an, sein Leben im Vertrauen auf Gott zu führen, unter seiner Leitung. Das könnte dann auch heißen, sich seine Nähe bewusst zu machen, immer mal gedanklich bei ihm vorbeizuschauen, morgens, abends, mitten am Tag, ihm die Nacht anzuvertrauen und auch den Schlaf, damit er möglichst erfrischend wirkt und wir alle weniger müde sind. Amen. Wir hören das Lied »Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt«. Ich lese einige Strophen daraus vor. »Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin.« Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle. Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. Ich lobe meinen Gott, der mir die Tränen trocknet, damit ich lache. Ich lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich atme. Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden. Frieden auf Erden.
Thank you.
Lassen Sie uns jetzt das Vaterunser zusammen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag.